Guten Morgen. Wer jetzt denkt, das ist doch die Falsche. Ja, ich bin nicht Sonja. Ich teile mir die Predigt mit Sonja und ich fange an. So haben wir es abgestimmt. Es ist für mich ein Privileg, hier stehen zu dürfen und predigen zu dürfen. Es geht heute Morgen um das Thema Identität. Im Jüngerschaftskurs haben wir uns dazu mit dem ersten Kapitel aus dem Epheserbrief beschäftigt und daraus möchte ich auch heute Morgen ein paar Gedanken mit euch teilen. Den Bibeltext dazu, der kommt aus dem Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Und ich lese den Text nach der Lutherbibel 2017. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel, durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens, nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf der Erde ist, durch ihn. In ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Im griechischen Grundtext stehen diese Verse als ein einziger Satz, ein Lobgesang. Paulus verwendet die Sprache des Gebets, um zu sagen, Jesus ist das Zentrum, Jesus ist der Mittelpunkt. Vers 3 ist die Überschrift dieses Abschnitts. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Gelobt, wörtlich gesegnet, sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns segnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Jesus, durch Christus. Das ist Segen hoch 3. Mit allem geistlichen Segen. Das bedeutet, Gott überschüttet sich geradezu mit Segen. Und es geht um geistlichen Segen. Das heißt, hier geht es um mehr als irdischen Segen. In der Bibel ist irdischer Segen, zum Beispiel viele Kinder zu haben, große Herden, viel Besitz, ein langes Leben. Aber hier geht es um himmlischen Segen, um Dinge, die wir von uns aus nie erreichen können, zum Beispiel inneren Frieden. In unserem Text kommen Gott der Vater, Jesus, der Sohn und der Heilige Geist vor. Ich habe das mal farbig markiert. Blau für Gott, den Vater, rot für Jesus und grün für den Heiligen Geist. Und dann habe ich das nochmal etwas sortiert. So ist es übersichtlicher. Ich fange mal bei Gott an. Gott der Vater. Über ihn heißt es im Text, er hat uns das Geheimnis seines Willens wissen lassen. Vom Ratschluss ist die Rede, von seinem Ratschluss, vom Ratschluss seines Willens, von seinem Vorsatz. Gott hat sich entschieden. Er hat eine Entscheidung getroffen, eine Entscheidung für uns. Das hat er sich gut überlegt. Er hätte das nicht tun müssen. Er ist souverän, er hat alle Freiheit. Er hat einen Plan gefasst und sich zum Ziel gesetzt, uns zu retten und zu segnen. Und wie tut er das? Durch Jesus. 10-mal heißt es in diesen Versen, durch Jesus oder in ihm. Also Jesus. Gott hat sich entschieden und seine Entscheidung durch Jesus bzw. in Jesus ausgeführt. Gott hat Jesus gesandt, um uns zu segnen. Und wie sieht dieser Segen aus? In ihm oder durch Jesus sind wir erwählt, heilig, untadelig, seine Kinder, begnadet, haben Erlösung durch sein Blut, haben Vergebung der Sünden, sind zu Erben eingesetzt und sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. In Jesus sind wir erwählt. In Johannes 15, Vers 16 heißt es, Gott hat uns erwählt, nicht wir ihn. Menschen erwählen sich ständig irgendwelche Götter. Christen treffen täglich die Entscheidung, Gott heute zu dienen. Das ist nichts Besonderes. Aber Gott erwählt uns. Das ist ein Wunder. In der Schule war ich nie gut im Sportunterricht. Bei der Geburt hatte ich einen grauen Star und kann deswegen nicht räumlich sehen. Das ist aber ganz hilfreich bei Ballsportarten. So habe ich schon in der Grundschule die Erfahrung gemacht, beim Wählen von Mannschaften immer als Letzter auf der Bank zu sitzen. Einmal hat eine Anführerin einer Mannschaft sogar geweint, weil ich in ihr Team musste. Das hinterlässt Spuren. Das hinterlässt Spuren in der Seele. Ich bin nicht gewollt. Mich möchte keiner haben. Aber die Wahrheit ist, und heute Morgen geht es ja um das Thema Identität, Gott will mich. Gott will dich. Er wollte dich schon immer. Bevor er gesagt hat, es werde Licht, hat er sich schon für dich entschieden. Bevor überhaupt irgendetwas in der Schöpfung stattgefunden hat, hat er sich für dich entschieden. Du bist kein Produkt der Evolution, kein Produkt des Zufalls, nichts übrig gebliebenes, sondern erwählt, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ehe der Welt Grund gelegt war, lesen wir in Vers 4, hat er uns in Jesus schon erwählt. Was für eine Würdigung. Warum tut Gott das? In Vers 4 steht die Antwort, in der Liebe. Aus Liebe zu dir und zu mir. Das ist für ihn Grund genug. In Vers 6 steht statt in Jesus, in dem Geliebten. Gott dem Vater reicht es nicht, dass er den Sohn und der Sohn ihn liebt. Er zieht uns in diese Liebe hinein. Erst dann ist es für ihn sehr gut. In Jesus sind wir heilig. Im Griechischen steht hier das Wort Hagios. Hagios meint eine Trennung, einen Unterschied vom Alltäglichen. Hagios ist in der Bibel zum Beispiel der Tempel. Hagios sind die Priester. Hagios ist der Sabbat. Und vor allem ist Gott Hagios. In Jesus sind wir erwählt, damit wir von der Welt unterschieden werden, abgesondert für ihn, heilig. In Jesus sind wir In Jesus sind wir untadelig oder unsträflich. Das griechische Wort dafür kommt aus der Opfersprache. Nur makellose Tiere durften Gott geopfert werden. Es geht nicht um menschliche Maßstäbe. Ich habe mich bemüht, ich habe es so gut gemacht, wie ich konnte. Ich habe mein Bestes gegeben. Nein, Gott verdient Vollkommenheit. Das Leben soll so vollkommen sein, dass es Gott als Opfer dargebracht werden kann. Da stoßen wir schnell an unsere Grenzen. Markus redet manchmal von uns als Humpeltruppe. Ja, das stimmt. Wenn ich mich anschaue, bin ich alles andere als untadelig. Aber das ist genau der Segen. Was ich nicht schaffen kann, schenkt Gott mir. Was ich niemals erreichen kann, ein makelloses Leben, das bietet Gott mir in Jesus an. In Gottes Augen ist diese Humpeltruppe perfekt. Gott hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus. Du bist dazu geschaffen, Kind Gottes zu sein. Du gehörst zu Gott wie ein Kind zu seiner Mutter und zu seinem Vater. 1. Johannes 3, Vers 1 steht: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Und wir sind es auch. In Jesus sind wir begnadet. Gnade ist auch ein Geschenk. Gnade kann ich mir nicht verdienen, egal wie sehr ich mich bemühe. Gott schenkt sie uns. Einfach so. Bedingungslos. Zu meinen Lieblingstexten in der Bibel gehört das Gleichnis vom Schalksknecht. Ein Mann hat mehr Schulden, als das Jahreseinkommen eines Königs beträgt. Er ist pleite. Und jetzt steht er vor dem Gläubiger. Er begreift nicht einmal, dass er das Geld selbst nicht aufbringen kann, selbst dann nicht, wenn er sein ganzes Leben lang arbeitet. Sondern er sagt: Hab Geduld mit mir, ich will's dir alles zurückzahlen. Daraufhin erlässt der Kreditgeber dem Mann seine Schulden. Alles. Ein Vermögen. Das ist Gnade. Das ist Gottes Gnade. In Jesus haben wir Erlösung durch sein Blut. Was bedeutet Erlösung? Erlösung meint, jemanden von einer Last befreien, von der er sich selbst nicht befreien kann. Denken wir zum Beispiel an das Volk Israel. Gott hat sie aus der Sklaverei in Ägypten erlöst. So hat auch Jesus uns aus der Sklaverei der Sünde losgekauft. Jesus hat das Lösegeld bezahlt. Sein Leben ist das Lösegeld. Am Kreuz ist er gestorben und hat sein Leben geopfert, stellvertretend für uns. Und so sind wir, wie es in Römer 3 steht, ohne eigene Werke oder Verdienste gerecht. In Jesus haben wir Vergebung der Sünden. Im Alten Testament steht: Jeder, der sündigt, soll sterben. Manche sind sich ihrer Schuld vor Gott sehr bewusst, andere nicht. Ich war vor vielen Jahren auf einem Festival und habe mich für Seelsorge zur Verfügung gestellt. Nach einem eindrücklichen Vortrag hat mir ein Mädchen gebeichtet, dass sie mit anderen Mädchen zusammen schlecht über ein anderes Mädchen geredet hat und es ausgegrenzt hat. Ihr war bewusst geworden, dass Gott sich ein anderes Verhalten von ihr wünscht. Wir haben dann zusammen gebetet und haben die Schuld bei Jesus abgegeben und ich habe ihr Vergebung zugesprochen. Ich wünschte wirklich, das wäre alles gewesen. Aber als erstes habe ich zu ihr gesagt: Ich finde das gar nicht schlimm. Jeder redet doch mal schlecht über einen anderen. Wenn ich daran denke, schäme ich mich. Ist das ein Umgang mit anderen, der von der Liebe geprägt ist? Aber ich kann es nicht ungeschehen machen. Ich kann nur meine Schuld zu Gott bringen und ihn bitten, dass sein Segen fließt, auch wenn ich versage. Durch Jesus sind wir zu Erben eingesetzt. Durch Jesus sind wir Kinder Gottes und gehören zu seiner Familie. Damit sind wir auch Erben. Aber was ist das Erbe? Darauf komme ich gleich noch. Durch Jesus sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ein Siegel ist eine Sicherheit. Es zeigt, von wem eine Sendung kommt und sorgt dafür, dass sie beschädigt bei demjenigen ankommt, für den sie bestimmt ist. Der Heilige Geist ist das Siegel, dass ein Mensch zu Gott gehört. In Vers 14 bezeichnet Paulus den Heiligen Geist als Unterpfand unseres Erbes. Ein Unterpfand ist der Teil des Kaufpreises, der im Voraus bezahlt wird und gilt als Garantie, dass der Rest auch in angemessener Zeit bezahlt wird. Der Heilige Geist ist also sozusagen unsere Garantie. Er garantiert, dass wir eines Tages Jesus sehen werden und bei ihm sein werden. Er garantiert, dass wir am Ziel ankommen. Er garantiert, dass uns nichts und niemand aus der Hand Gottes reißen kann. Er ist die Garantie, dass wir eines Tages alles sehen werden, woran wir glauben. Alles, was wir in Jesus bzw. durch Jesus sind und haben, wird dann sichtbar sein. Es gibt dann keinen Widerspruch mehr zu dem, was ich in mir sehe und wie Gott mich sieht. Das ist das Erbe. Man kann das vergleichen mit einem Hausbau. Der Rohbau steht schon und der Bauherr schwärmt in den höchsten Tönen, wie perfekt und wie toll das alles wird. Aber wir gucken uns um und sehen Schutt, nackte Wände, große Öffnungen, wo die Fenster und die Türen hinkommen sollen. Gott hat uns erwählt, hat einen wunderbaren Plan. Es soll ein absolutes Traumhaus werden. Aber wir sehen nur den Rohbau unseres irdischen Lebens, den Schutt, der herumliegt, und spüren den kalten Wind, der durch die Fensterlöcher pfeift. Gott will uns mit dem Heiligen Geist Sicherheit geben, dass aus diesem Rohbau tatsächlich ein Traumhaus wird. Ich möchte noch einmal auf die Überschrift kommen. Wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Jesus. Die Realität ist aber, es gibt auf der Erde einen Feind, der versucht, uns den Segen wegzunehmen und uns in unserer Identität in Jesus zu berauben. Der Feind sagt, du bist nicht erwählt. Aber der Heilige Geist in uns sagt, doch, es ist wahr. In Jesus bist du erwählt. Der Feind sagt, du bist nicht heilig. Sieh dich doch an und erinnert uns an alle unsere Fehler. Aber der Heilige Geist in uns sagt, doch, es ist wahr. Du bist heilig und untadelig. Er erinnert uns an unsere Realität. Sonja wird dazu gleich noch mehr sagen. Wenn das alles neu für dich ist und du das zum ersten Mal hörst, oder du lebst schon als Kind Gottes, aber du bist dir deines Reichtums in ihm gar nicht bewusst und spürst, da ist so eine große Sehnsucht in dir. Ich lade dich herzlich ein, diesen Gott kennenzulernen. Er wünscht sich nichts mehr als dich zu segnen und dir zu sagen, wie er dich sieht. Komm nach dem Gottesdienst zu mir oder zu den Pastoren oder zu jemandem aus dem Jüngerschaftskurs. Wir beten mit dir ein einfaches Gebet, um Jesus in dein Leben einzuladen und seinen Segen zu erfahren. Wenn du das lieber für dich machen möchtest oder noch ein bisschen darüber nachdenken möchtest, hier auf dem Tisch liegen Karten. Nimm dir eine Karte mit und wir wünschen dir, dass du mit Gott ins Gespräch kommst und dass du seinen Segen erlebst. Gott hat sich entschieden, uns zu segnen. In Jesus, beziehungsweise durch Jesus, erfüllt er seinen Entschluss. In Jesus hat er alles vorbereitet, damit wir ein gesegnetes Leben leben und eines Tages sicher bei ihm ankommen. Und wenn du Zweifel an deiner Identität hast, bestätigt dir die Stimme des Heiligen Geistes immer wieder. Das ist deine Identität als Gottes Kind. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Amen.
Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Guten Morgen. Ich stehe hier voller Freude und großen Erwartungen. In der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst im Jüngerschaftskurs und im Austausch mit Inga wurde uns bewusst, worum es heute Morgen gehen soll und was Gottes Anliegen für heute ist. Es war sehr deutlich und sehr klar. Er, der allmächtige Gott, möchte dich beschenken. Und er möchte nichts zurückhalten. Er sehnt sich nach dir. Ja, du hast richtig gehört. Und du darfst das ganz persönlich nehmen. Es geht um dich, um dein Herz. Wir haben gerade den Psalm 23 gehört und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Aber wenn ich diesen Versen lausche, dann ist das für mich eine absolute Wohltat. Eine große, liebevolle Umarmung von allen Seiten, in die ich mich ganz hineinfallen lassen möchte. Das tut so gut. Hier reihen sich lauter gute Gaben aneinander. Die Rede ist von einem Hirten, der sich um dich kümmert, der dich versorgt. Er möchte dir Ruhe schenken für dein verängstigtes oder gehetztes Herz. Er beschützt dich, er tröstet dich und möchte dir Kraft schenken. Er möchte dir den Weg zeigen, der gut für dich ist. Und er wird dich auch in schweren Zeiten nicht verlassen und dir auch im Tal des Todes nicht von der Seite weichen. Der Hirte, der keine Angst hat vor deinen Feinden, sondern dich stattdessen ganz nah an sein Herz ziehen möchte, dich einlädt und dich stärken möchte. Hier ist von dem allmächtigen Gott die Rede, der sich aufgemacht hat, sich auf die Suche nach dir begibt, um dich zu segnen. Wow, das klingt richtig gut, oder? Was könnte dich und mich daran hindern, das anzunehmen? Ich möchte euch mit in das letzte Wochenende hineinnehmen, das wir mit dem Jüngerschaftskurs in Bünde verbrachten. Wir waren dort in der FEG bei einem Pastor, der Hirte in doppelter Hinsicht ist. Er ist Hirte für seine Gemeinde, aber auch Hirte von echten Schafen. Wir durften bei Lutz Heibmann erleben, was es heißt, Hirte zu sein. Gleichzeitig durften wir auch sehen, welche Eigenschaften Schafe natürlicherweise mit sich bringen. Und das ein oder andere Mal mussten wir schmunzeln, weil uns diese Eigenschaften irgendwoher bekannt vorkamen. Es lassen sich durchaus Parallelen zu unserem eigenen Verhalten ziehen. Aber heute möchte ich auf die Qualitäten eines Hirten eingehen. Der Hirte weiß genau, was er möchte. Er kennt den Weg. Er besitzt den Überblick. Er ist souverän und er hat Autorität. Der Hirte versorgt die Schafe und er weiß genau um ihre Eigenschaften. Er kennt jedes einzelne Schaf. Er kennt seine Stärken und seine Schwächen. Der Hirte tut, was notwendig ist, damit es den Schafen gut geht. Das bedeutet manches Mal, dass es für das Schaf unangenehm werden kann. Lutz nannte es den Rahmen enger machen. Wir konnten das hautnah miterleben, als er beispielsweise den Schafen die Klauen schnitt. Pediküre und Maniküre, also für die Schafe. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass die Schafe das nicht freiwillig mitgemacht haben. Der Hirte musste den Schafen auf die Pelle rücken und es in die Enge treiben, um es zu fangen. Gott wird dir manchmal auf die Pelle rücken. Du wirst vielleicht immer wieder zum gleichen Punkt geführt. Gott tut das oder lässt es zu, weil er dir helfen möchte. Der Hirte hat stets nur das Wohlergehen der Schafe im Blick. Und was er tagtäglich tut, das tut er aus Liebe und Fürsorge. So ist es mit Gott auch. Lutz hat uns erklärt, dass ein Hirte kein Antreiber ist. Er stellt sich nicht hinter die Schafe und macht Druck, damit sie loslaufen, sondern er geht vorne weg und zeigt den Schafen den Weg. Wenn er vorne weggeht, übernimmt er die Verantwortung. Er stellt sich den Gefahren, die eventuell dort lauern. Er räumt Hindernisse aus dem Weg. Und er verschafft sich einen Überblick, um gute Entscheidungen für die Schafe treffen zu können. Nun komme ich noch einmal zu meiner Frage zurück. Was könnte dich hindern, die Segnung, von denen wir von Inga gehört haben, und die Fürsorge Gottes, von der im Psalm 23 die Rede ist, anzunehmen? Die Frage, die dahinter steht, ist, und das wurde mir während des Seminars so deutlich: Bist du bereit, dich von diesem guten Hirten führen zu lassen? Du entscheidest. Und ich wiederhole: Du entscheidest, wem du nachfolgst. Weißt du, wem du nachfolgst? Ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Gott hat seine Allmacht selbst begrenzt und dir den freien Willen geschenkt, damit du eine freie Entscheidung treffen kannst. Er hat es getan, weil er dich liebt. Was könnte also dich und mich hindern, die Entscheidung zu treffen, diesem guten Hirten nachzufolgen? Dazu möchte ich mir den 5. Vers im Psalm 23 noch einmal genauer anschauen. Hier steht: Du lädst mich ein und deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Das ist ein Bild, das mich in der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst ganz schön herausgefordert hat. Und ich habe mich sehr lange damit beschäftigt. Wie geht es dir mit diesem Bild? Wenn ich an Feinde denke, zieht sich in der Regel mein Magen zusammen und ich denke weniger ans Essen als intuitiv an Kampf oder Flucht. Was hat es mit diesem Bild auf sich und was hat es mit meiner Frage zu tun? Wenn wir uns in diese Szene hineinversetzen, wird uns bewusst, was wir dringend benötigen, um all das Gute, das Gott für uns bereithält, annehmen und darin leben zu können. Und das ist Vertrauen. Hast du Vertrauen, deine Kampf- oder Fluchtmechanismen bewusst fallen zu lassen, um dich als erstes und immer wieder an Gott zu wenden und dich von ihm stärken zu lassen und zuzuhören, was er über die Situation denkt? Der Herr ist mein Hirte ist ein Ausdruck Davids, dass er Gott glaubt und vertraut. Von Anfang dieses wunderschönen Psalms an ist die Frage, ob du vertrauen kannst. Ob du dich dem Hirten anvertraust und ihm nachfolgst zu den saftigen Wiesen, zu den frischen Quellen, auf den Wegen, die er dich leitet und auch durch die dunklen Täler. Wie nah lässt du Gott an dein Herz? Unser Herz ist umkämpft. In Sprüche 4, Vers 23 lesen wir, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und ein Benediktinermönch, den ich während eines Klosteraufenthalts kennenlernen durfte, formulierte es einmal so, das Menschenherz ist das eigentliche Kampffeld dieser Welt. Was ist gemeint? Wie wir von Inga schon hörten, gibt es einen Feind. Und damit sind nicht die Feinde gemeint, an die David vielleicht dachte, als er diesen Psalm schrieb. Im Psalm zuvor, Psalm 22, lesen wir von Menschen, die ihm nach dem Leben trachteten, ihm Übles wollten und ihn verspotteten. Auch wir haben hin und wieder mit Menschen zu tun, die uns nicht wohlgesonnen sind und uns das Leben schwer machen. Wenn es dir so ergeht, dann möchte ich dich ermutigen. Gott sieht diese Situation. Er ist mittendrin und möchte dir an seinem Tisch alles schenken, damit du Ruhe für deine Seele findest und gewappnet bist für die Anfeindung. Er lässt dich nicht alleine und deckt dir seinen Tisch im Angesicht seiner Feinde. Der Feind, von dem Inga gesprochen hat, ist Satan. Es gibt ihn. Auch wenn wir diese Tatsache in der heutigen Spaß- und Konsumgesellschaft lieber ignorieren wollen und das Wort Satan absolut uncool und uns zugleich auch unangenehm ist. Es behagt uns irgendwie nicht. Aber er existiert. Und ich denke, keiner von uns würde verneinen, dass es das Böse in unserer Welt gibt. Wir müssen nur die Tageszeitung aufschlagen. In Psalm 23 steht, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. In der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst wurde mir klar, dass hier nicht ausschließlich die Feinde gemeint sind, an die David dachte, sondern dass es auch Dinge in unserem Herzen gibt, die nicht Gottes Willen entsprechen oder die uns von Gott fernhalten wollen. Und es ist Satan, der mit aller Macht und aller Raffinesse darum ringt, die Herrschaft in unserem Herzen zu gewinnen und uns auf subtile Weise von Gott fernzuhalten. Er möchte verhindern, so wie auch Inga schon sagte, dass wir in unserer gottgegebenen Identität leben und aufblühen. Aber, und das ist die gute Nachricht für heute Morgen, Gott lässt sich von Satan nicht abhalten. Satan kann ihn nicht beeindrucken. Gott bleibt souverän und behält die Kontrolle. Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat damit den Feind für alle Zeiten besiegt. Und wenn du Vertrauen hast und dir von Gott dienen lässt, dann kann der Feind auch dir nichts anhaben. Und er weiß das. Darum wird er nichts unversucht lassen, dein Vertrauen zu untergraben. Gott lässt sich aber auch nicht von deinen Vorbehalten ihm gegenüber abhalten. Tagtäglich, und zwar jede Sekunde deines Lebens, ist Gott bei dir. Er schaut dich an und wartet darauf, dass du deinen Blick zu ihm hebst, damit du sehen kannst, wie sehr er dich liebt. Tagtäglich, und zwar jede Sekunde deines Lebens, steht Gott wie ein Hausherr an der Tür und wartet darauf, dass du kommst und von den Speisen nimmst, die er für dich persönlich zubereitet hat. Und er weiß um deine Kämpfe, im Innen und im Außen. Manchmal ist es Geduld, die du in deinem Alltag brauchst, mit der er dich segnen möchte. Und es ist die Ungeduld, dein voller Terminkalender, Zweifel an Gottes immerwährender Güte, Stolz, falsche Demut oder etwas anderes, das dich davon abhält, einen Moment innezuhalten und Gott zu fragen: Herr, mit was möchtest du mir heute dienen? Auf Gottes Tisch findest du alles, was du für deinen Alltag im Hier und Jetzt, für deine persönliche Entwicklung und deine Identität brauchst. Er bereitet diese Speise frisch für dich zu. Ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Es gibt einen Bereich in meinem Leben, in dem mir Gott ganz klar seinen Willen offenbart hat. Ich bin Gott in diesem Bereich gehorsam. Am Anfang mit sehr viel Enthusiasmus und großen Erwartungen. Aber es lief nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Die Freude und Erfüllung, die ich mir erhoffte, blieben aus. Während eines Klosteraufenthalts im Februar brachte ich meinen Unmut über diesen Lebensbereich mal wieder vor Gott. Das tat ich nun schon einige Jahre, immer wieder. Aber es änderte sich scheinbar nichts, beziehungsweise es ging mir viel zu langsam voran und ich wurde immer unzufriedener. Ich blieb gehorsam, weil ich Gott liebe, aber es wurde zu einem Gehorsam mit zusammengebissenen Zähnen. Ich flehte während eines Spaziergangs Gott zum Gefühl tausendsten Mal um einen Durchbruch in diesem Bereich an. Ich wechselte einen ganzen Tag lang zwischen diesem Flehen und Klagen und der Ankündigung, dass meine Kraft jetzt langsam zu Ende sei und ich nicht länger durchhalten würde, wenn Gott nicht langsam ein Wunder geschehen lassen würde. Was mir nicht bewusst war, und ich konnte das erst wieder von Gott hören, nachdem ich den Klage- und Anklagemodus verlassen hatte: ich kämpfte in meinem Herzen mit Misstrauen. Ich hatte völlig aus dem Blick verloren, dass Gott es gut mit mir meint. Immer. Egal wie auswegslos die Lage auch gerade scheinen mag. Ich hatte vor lauter Ärger vergessen, dass er mein guter Hirte ist, der mich durch dunkle Täler führt. Und zwar nicht nur ein kleines Stück, sondern bis zum Ende des Tals. Egal wie lang und egal wie tief es auch sein mag. Ich hatte vergessen, dass er den Weg kennt, den ganzen Weg und den Überblick hat. Ich hatte mein Vertrauen hierauf im Laufe der Zeit verloren, denn ich hätte dafür täglicher Nahrung von Gottes Tisch bedurft, der mir den Tisch gedeckt hat mit Hoffnung, Zuversicht, Ermutigung, Kraft, Geduld, Freude, Dankbarkeit, Liebe und Heilung, um nur einige Beispiele zu nennen. Nachdem ich schon einige Zeit durch das dunkle Tal gewandert war, ließ ich zu, dass mein Herz rebellierte. Ich kam nicht mehr voller Vertrauen zu dem Tisch, ließ mich nieder, um mich von Gott stärken zu lassen, sondern ich hatte mich selbst im Kampf verstrickt. Und der Feind nutzte meine Müdigkeit und Ungeduld, säte Zweifel in mein Herz und raubte mir meine Hoffnung. Das nützt doch alles nichts. Es ändert sich ja doch nichts. Du hast alles getan. Gib auf. Aber Gott war da. Und er ließ mich nicht alleine. Er blieb geduldig und wartete ab, bis ich mich wieder an seinen Tisch setzte, um mich von ihm wieder neu beschenken zu lassen. Er schenkte mir Erkenntnis ein und die Hoffnung kehrte in mein Herz zurück. Und ich kann nun wahrnehmen, wie sich dieses Wunder, auf das ich hoffe und wofür ich bete, seinen Weg bahnt. Ich möchte mit euch nochmal die ersten Worte dieses wunderschönen Psalms lesen und alles, was wir heute Morgen gehört haben, darin zusammenfassen. Ja, der Herr ist mein Hirte. Alles, was wir heute Morgen gehört haben, steht und fällt mit deinem Vertrauen. Vertrauen darein, dass Gott dich liebt, dass du heute Morgen gemeint bist, dass Gott es gut mit dir meint und in Beziehung mit dir treten möchte. Aller Segen, von dem wir heute Morgen auf vielfältige Weise gehört haben, kann nur in deinem Leben wirksam werden, wenn du Ja sagen kannst zu dem Wort, das an vierter Stelle dieses bekannten Psalms steht. Mein. Mein Hirte. Der allmächtige Gott möchte nicht der Hirte von irgendwem sein, sondern von dir. Ich wünsche jedem Einzelnen von uns, dass wir uns in dieses Mein hineinfallen lassen können. Und ich möchte noch einmal betonen, der Herr, der allmächtig und der gute Hirte zugleich ist, möchte dein sein. Gutes und Barmherzigkeit sollen dir folgen, dein Leben lang, so wie es im letzten Vers des Psalms steht. Die Frage ist, nimmst du es an? Ich wünsche dir dazu Vertrauen. Ich möchte dich nun ermutigen, auf das, was wir heute Morgen gehört haben, zu reagieren. Du bist eingeladen, das ganz greifbar für dich mit nach Hause zu nehmen. Einige aus dem Jüngerschaftskurs gehen jetzt mit Körbchen und Stiften herum. Darin befinden sich Kärtchen mit der Aufschrift Meins. Und auf der Rückseite steht, womit darf Gott mich beschenken? Und es ist Platz für deine persönlichen Notizen. Du hast nun einige Augenblicke Zeit, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Du kannst ihn fragen, was er dir ganz persönlich heute Morgen schenken möchte. Oder spür einfach nach, was diese Worte heute Morgen mit dir machen. Und halte es auf den Kärtchen für dich fest. Meins. Amen.